Denn liebe Brüder, ihr seid den Gemeinden Gottes in Judäa nachgefolgt, die in Christus Jesus sind. Denn ihr habt dasselbe erlitten von euren Landsleuten, was jene von den Juden erlitten haben. Die haben den Herrn Jesus getötet und die Propheten und haben uns verfolgt und gefallen Gott nicht und sind allen Menschen Feind, indem sie, um das Maß ihrer Sünden alle Wege vollzumachen, uns wehren, den Heiden zu predigen zu ihrem Heil. Aber der Zorn Gottes ist schon in vollem Maß über sie gekommen. Wir aber, liebe Brüder, nachdem wir eine Weile von euch geschieden waren, von Angesicht, nicht im Herzen, haben wir uns umso mehr bemüht, euch von Angesicht zu sehen, mit großem Verlangen. Darum wollten wir zu euch kommen, ich, Paulus, einmal und noch einmal, doch der Satan hat uns gehindert. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder unser Ruhmeskranz? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus, wenn er kommt? Ihr seid ja unsere Ehre und Freude. Darum ertrugen wir es nicht länger und beschlossen, in Athen allein zurückzubleiben und sandten Timotheus, unseren Bruder und Gottes Mitarbeiter am Evangelium Christi, euch zu stärken und zu ermahnen in eurem Glauben, damit nicht jemand wanken würde in diesen Bedrängnissen. Denn ihr wisst selbst, dass uns das bestimmt ist. Denn schon als wir bei euch waren, sagten wir es euch voraus, dass Bedrängnisse über uns kommen würden, wie es auch geschehen ist und wie ihr wisst. Darum habe ich es auch nicht länger ertragen und habe ihn gesandt, um zu erfahren, wie es mit eurem Glauben steht, ob der Versuch euch etwa versucht hätte und unsere Arbeit vergeblich würde. Nun aber ist Timotheus von euch wieder zu uns gekommen und hat uns Gutes berichtet von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns allezeit in gutem Andenken habt und euch danach sehnt, uns zu sehen, wie auch wir uns nach euch sehnen. Dadurch sind wir, liebe Brüder, euretwegen getröstet worden in all unserer Not und Bedrängnis durch euren Glauben. Denn nun sind wir wieder lebendig, wenn ihr feststeht in dem Herrn. Denn wie können wir euretwegen Gott genug danken für all die Freude, die wir an euch haben vor unserem Gott? Wir bitten Tag und Nacht inständig, dass wir euch von Angesicht sehen, um zu ergänzen, was an eurem Glauben noch fehlt. Er selbst aber, Gott unser Vater und unser Herr Jesus, lenke unseren Weg zu euch. Euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe untereinander und zu jedermann, wie auch wir sie zu euch haben, damit eure Herzen gestärkt werden und untadelig sein in Heiligkeit vor Gott, unserem Vater, wenn unser Herr Jesus kommt, mit allen seinen Heiligen. Amen.
Wie sagt es Paulus so schön, liebe Geschwister, liebe Schwestern und Brüder, von Gott geliebt. Wir wissen, dass ihr erwählt seid. Was für eine schöne Begrüßung. So kann ich euch wie die Thessalonicher begrüßen, als die von Gott gewollten, die von Gott erwählten, die er erwartet, auf die er zugeht. Christus, so haben wir heute Mittag gesagt, ist das Ziel, das uns erreicht hat. Er ist das Ziel, das uns erreicht hat. Wort Gottes ist Jesus Christus in Person. Während diese ersten Ausführungen in 1. Thessalonicher Kapitel 1 und 2 ja so viel Zuversicht und Ermutigung und Freude ausstrahlten, mag uns der Text, den wir nun gehört haben und vor Augen haben, etwas beklommen machen. Denn wir spüren etwas nicht nur von der Liebe des Paulus zu seiner Gemeinde, sondern auch von seinen tiefen Sorgen. Und hatte er vorher noch gesagt, dass er wie eine Mutter, die ihre Kinder ernährt, oder wie eine Amme ihnen etwas geben will und wie ein Vater sie begleitet, nun spricht er davon in einem seltsamen Bild, in 17 wörtlich übersetzt, eben, dass sie zwar von dem Herzen her verbunden sind, aber dass sie geschieden sind von dem äußeren Auge her. Und hier heißt es verwaist. Das ist ein sehr schöner Dreher in dem Bild, nicht? Also Paulus die Mutter, Paulus der Vater. Und nun fühlt er sich verwaist von seinen Kindern. Also es bleibt hier eine verwaiste Mutter, ein verwaister Vater übrig. Nicht die Kinder sind verwaist, sondern der liebende Apostel selber. Und der Grund ist ganz evident, das bringt auch diese Schärfe in diesen Blick hinein, nämlich Paulus selbst ist schon in dieser frühen Phase verfolgt, und zwar nicht verfolgt, weil er Dummheiten macht oder weil er gar ein Verbrecher wäre, sondern er ist ausgerechnet für das Wertvollste verfolgt, was er hat, nämlich für seine Erkenntnis Jesu Christi, der Liebe und eben dem Evangelium, das nicht nur Israel, sondern allen Völkern gegeben ist. Und es finden sich hier aus der Feder des Paulus die traurigsten Worte, die er über Israel schreibt, nämlich, dass er feststellt, dass ausgerechnet das erwählte Volk Gottes, das doch die Verheißungen hatte, für die auch Christus gekommen ist und aus dem Christus gekommen ist nach seiner irdischen Herkunft, nach dem Fleisch, dass ausgerechnet sie sich mehrheitlich ihm in den Weg stellen, diesem Christus. Und Paulus weiß natürlich, wovon er redet, weil er selber ja einer von denen war, über den das Gericht Gottes, die Wahrheit Gottes zum Ende hin offenbar war. Denn er hat die Gemeinde Jesu Christi verfolgt. Und das weiß er und vergisst er nie, wie sehr das Gnade war, dass ihm die Augen geöffnet wurden. Die Verse nun, die wir hier haben über Israel, sind besonders ernst. Und sie sind veranlasst dadurch, dass nun die Gemeinde in Thessalonich auch von Heiden, aber auf Betreiben derer aus der Synagoge verfolgt wurde. Und er sagt, so ging es schon der Urgemeinde auch in Jerusalem, dass sie gerade als sie Christus als Messias Israels und der Welt verkündeten, vor allen Dingen auf Widerstand gestoßen sind. Und so ist Jesus selber ja auf Betreiben der Herrscher in Jerusalem, der Autoritäten Israels, dann ausgeliefert worden an die Römer, die ihn dann gekreuzigt haben. Und letztlich ist es eine Geschichte, die zurückgeht bis zu den Propheten, dass die Mehrheit in Israel Gottes Gesandte immer wieder nicht hören wollte. Hätten wir nur den ersten Thessalonicher Brief, dann hätten wir für Israel nur eine traurige Perspektive, sofern sie sich nicht auf den Messias besinnen und ihn erkennen und Christus als ihren eigenen Messias anerkennen. Also 1. Thessalonicher 2 ist nur Ausdruck des Leidens daran, dass es Israel immer noch so geht, wie es Paulus vor Damaskus ging, dass er den Eindruck hat, sie haben eine Decke vor den Augen. Dieses Bild kommt von Mose. Freilich bei Mose war die Decke, damit der Schein der Herrlichkeit Gottes nicht nach außen dringt und Israel blendet. Und er sagt, sie haben die Decke, wenn sie die Tora lesen, ebenso wie ich selber es früher tat. Es ist schön, dass wir den Römerbrief haben und gerade für die Israel-Frage ganz, ganz dringend und notwendig, weil er hier immer wieder deutlich macht, dass Israel ja Gottes erwähltes Volk bleibt, dass Israel natürlich wie alle Heidenvölker auf Vergebung angewiesen ist, aber dass Christus ja gerade für Israel zuerst gestorben, auferstanden ist und dann auch für die Völker. Und dass insofern auch das Evangelium immer zuerst den Juden verkündigt wurde. Und das war die Missionsstrategie auch des Paulus. Sie sind immer in die Synagogen gegangen und sind dort geblieben, solange sie geduldet wurden. Und erst wenn dort die Ablehnung so dominant wurde, dass es nicht mehr sinnvoll war, da weiterzubleiben, haben sie sich geschieden und sind dann in eigenen Räumen gewesen und haben eigene Gottesdienste gefeiert. Das Entscheidende aber in Römer 9 bis 11 ist gar nicht die Besinnung darauf, dass es schon früher Unglauben in Israel gab. Dass es schon immer so war, dass auch jemand, der leiblich als Jude geboren war, deshalb noch kein Kind der Verheißung gewesen sein muss. Und dass auch zu Zeiten des Elia es ja nur einen Rest gab von einigen Israeliten und Gott den Propheten trösten musste. All dies ist nicht der Trost des Paulus, sondern am Ende von Kapitel 11, dann in Kapitel 11, 25 folgende, da verrät er endlich das Geheimnis, das den Apostel selber tröstet, nämlich, dass Christus ihm das Geheimnis offenbart hat, dass wenn Christus wiederkommt, er nicht nur allen Völkern zum Gericht begegnet, sondern auch und vor allem Israel begegnen wird. Und dann gilt die Verheißung, dass Israel wohl zum großen Teil jetzt verstockt ist, noch blind ist, eben insofern sie nicht Christus als Messias erkennen. Dann aber, wenn er vom Zion herkommt, der Retter Jesus Christus, dann wird er alle Gottlosigkeit von ganz Israel, Pas Israel, Kol Israel abnehmen. Und das ist eine einmalige Verheißung im ganzen Neuen Testament, nur in Römer 11, 25 folgende. Ein Fenster tut sich auf zur Sonne und es kommt Licht herein, dass nämlich für ganz Israel diese Verheißung gilt, sie werden Jesus Christus als ihren Messias erkennen und er wird endgültig die Gottlosigkeit von ihnen abnehmen und dann wird ganz Israel gerettet werden. Ganz eindeutig formuliert eben das noch nicht an Christus gläubige Israel, wird dann gerettet. Freilich diesen Trost von Römer 9 bis 11 und vom Ende von Kapitel 11 her, den haben wir nirgendwo im Neuen Testament. Ihr könnt alle Evangelien lesen und alle Evangelisten leiden daran, dass Israel mehrheitlich Christus nicht erkennt und dass sie dann sich ja um ihr eigenes ewiges Leben bringen und die Vergebung und Sühne, die Christus bewirkt, für sich nicht beanspruchen würden. Und das würde ja bedeuten, dass sie dann eben infolge dieser Trennung, obwohl sie Juden sind, am Schluss dann getrennt wären von ihrem Messias. Also dass Gottes Gericht, Gottes Zorn heißt nicht sein Wutausbruch, sondern sein gerechtes Gericht, ja über ihnen bliebe. Und das hätte keine Perspektive. Das heißt also, der erste Thessalonicher Brief, wie die anderen Schriften im Neuen Testament, kennen nur den Ernst des Nichterkennens Israels, dass sie Christus nicht als Messias erkennen. Und es ist tatsächlich nur Römer 9 bis 11, wo Schritt für Schritt das aufgebaut wird und dann am Schluss das Geheimnis verheißen wird. Der Retter kommt vom Zion her und wird die Gottlosigkeit von ganz Israel wegnehmen. Das ist die Verheißung, sie werden ihn als Messias erkennen. Wenn man dies hat, fallen einem natürlich auch andere Stellen ein. Wir denken an den großen Christushymnus in Philipper 2, 6 bis 11, wo es auch am Ende heißt, dass alle Knie sich beugen sollen, und zwar die Knie aller, die im Himmel sind und auf der Erde und unter der Erde. Und dann ist natürlich Heiden und Juden gemeinsam gedacht bei all diesen Knien. Das heißt, wenn man von Römer 9 bis 11 herkommt, dann findet man auch andere Stellen, die das noch unterstützen. Aber diese Hoffnung für Israel, dass Gott seine Treue nicht aufgibt und sein Volk, das haben wir so wunderschön in Römer 9 bis 11. Nicht im 1. Thessalonicher, da wird nur die Trauer deutlich. Und würden wir dies nun alleine lesen, dass nämlich in Vers 16 es heißt, eben, dass der Zorn Gottes in vollem Maß über sie gekommen ist, das klingt ja so, als wäre es definitiv zu Ende. Aber so ist Gottes Zorn auch über Saulus, den Verfolger, gekommen. Und so ist er über uns, bis wir denn gerettet werden aus dem Zorn heraus. Ganz wichtig ist, dass wir bei Zorn Gottes nicht an seine Wut denken. Das ist ein großes Missverständnis, sondern der Zorn Gottes ist nichts anderes als der Begriff für sein gerechtes Gericht. Nicht, dass Gott kommen wird und wird feststellen, wie ein Mensch gelebt hat, ob er in Trennung von ihm gelebt hat oder ob er seine Vergebung beansprucht hat. Und dann wird sich's erweisen an diesem Tag. Also das zum Ende hin ist hier das, was gelten würde, würde Christus nicht einschreiten. Und so war es bei uns allen, bevor wir gläubig waren. Da war Gottes Zorn zum Ende hin über uns absehbar. Römer 6, Vers 23, nicht die Konsequenz, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und etwas anderes wäre am jüngsten Tag bei uns nicht herausgekommen, wenn nicht Christus eingesprungen wäre für uns und hätte gesagt, halt, das ist zwar richtig, aber diesen Tod bin ich gestorben. Für diesen Menschen, für diese Frau, für diesen Mann bin ich gekommen und ich habe ihren Tod getragen und sie sollen teilhaben an meinem Leben. So hat Paulus es bezeugt schon in 1. Thessalonicher 1, Vers 9 und 10, als er den Glauben zum Ausdruck brachte, dass nämlich die Thessalonicher, wie es in aller Welt schon verkündet und bezeugt wird, sich abgewandt haben von den Götzen hin zum lebendigen Gott und nun ihm dienen und warten auf ihren Retter, der sie dann am jüngsten Tag aus dem Zorngericht heraus befreien wird. Es ist wieder der Römerbrief in Römer 8. Ihr müsst also Römer 8 noch dazu lesen, wenn ihr Römer 9 bis 11 lesen wollt, wo das genau beschrieben wird. Was heißt das eigentlich, aus dem Zorngericht heraus gerettet werden? Und da ist dieser schöne Höhepunkt der Hymnus zur Liebe Gottes, wo es heißt, was kann uns von Gott trennen, wenn Gott uns doch so vollkommen liebt? Wer will uns anklagen, wenn Gott selbst uns freispricht als Richter? Und wer will uns verdammen, wenn doch Christus da ist, der gekreuzigt, ja der Auferstandene, ja der zu Rechten Gottes sitzt, uns für uns eintritt? Eine wunderschöne Gerichtssituation ist das, auf die ihr euch schon freuen könnt mit den ersten Christen. Denn was passiert da? Du bist in einer Gerichtsverhandlung, dein Name wird genannt und dann sagt der oberste aller Richter, nämlich Gott selbst, der Vater, Freispruch. Er fällt sein Urteil. Und dann sagt sein Sohn, halt, ich muss mein Plädoyer noch halten. Und dann sagt der Vater zum Sohn, ja, was hättest du denn plädiert? Wofür hättest du denn plädiert? Und dann hätte der Sohn gesagt, Freispruch aufgrund von Unschuld. Nein, schuldig, natürlich. Freispruch aufgrund von Begnadigung, denn ich habe alle Last getragen. Ich habe alles auf mich genommen. Und dann sagt der Richter, aber ich habe sie doch schon freigesprochen. Und dann sagt der Fürsprecher, und ich bin dafür, dass sie freigesprochen wird. Dir zuliebe fällt sich Gott selbst ins Wort. Das kommt nicht oft vor in der Trinität. Die sind sehr höflich miteinander, die fallen sich selten ins Wort. Aber am jüngsten Tag fallen sie sich dir zugute ins Wort, dass dein Freispruch zur Geltung kommt. Der Richter spricht dich frei und der Anwalt tritt für dich ein. Nicht? Natürlich kannst du sagen, das ist eine Doppelung. Wenn ich schon freigesprochen bin, brauche ich keinen Anwalt mehr. Aber genieß es, es wird wunderschön werden. Lass es auf dich wirken, dass Vater und Sohn ganz für dich dabei sind. Und der Heilige Geist kann sich dann auch noch melden und sagen, ich war die ganze Zeit dabei, ich habe es besiegelt. Also die Sache ist gültig für alle Ewigkeit. Zorn Gottes, also um Himmels Willen nicht jetzt, dass du das falsche Gottesbild bekommst. Zorn Gottes heißt bei Paulus nie ein jähzorniger Gott. Nicht? Manche mögen vielleicht jähzornige Eltern oder Pfarrer oder Lehrer erlebt haben. Nicht? Und dann war der Vater zornig und dann war es nicht gut, in seine Nähe zu kommen. Und der Anlass des Zornes konnte ein ganz anderer sein. Das muss mit uns gar nichts zu tun haben. Neulich hörte ich von einer Familie, das war ganz goldig, dass dann ein Junge damit rechnen musste, dass er bestraft wurde. Und dann hat er nur zitternd seinen Vater angeguckt und hat gesagt, gell Papa, alles ist Gnade. Das hat er so viel verstanden, dass bei Gott am Schluss die Begnadigung steht. Und er versuchte also auch die Auseinandersetzung zu vermeiden mit der Wahrheit. Gell Papa, alles ist Gnade. Also, bei Gott ist wirklich alles Gnade, aber nicht, weil wir uns drücken, sondern weil Christus alles auf sich genommen hat und wir werden gerettet. Aber dieser erfreuliche Aspekt, den ich euch jetzt noch einmal vergewissere und der Paulus ja, den Paulus thematisiert, indem er in 1, 9 und 10 diese Missionsformel aufnimmt, das habt ihr getan. Ihr habt euch umgewandt zu Gott, dem Lebendigen, dem Einen und ihm wollt ihr dienen und wartet auf den Retter, nämlich auf Jesus Christus, der euch erretten wird, aus dem Gericht heraus. Nicht? Das heißt also, du musst die Wahrheit nicht fürchten, was immer am jüngsten Tag herauskommt, Christus ist die Antwort darauf. Nicht? Und das ist das Entscheidende, warum sich Christen auf den jüngsten Tag freuen. Wenn du dich noch nicht freust, musst du kein schlechtes Gewissen haben, sondern kannst neugierig werden. Da musst du nämlich sagen, warum freue ich mich noch nicht? Was ist da an Ängsten? Und dann kommt plötzlich raus, ja, da muss ich mich doch beweisen oder da trägt mir Gott was nach oder ich bin doch ein Versager. Und all das macht Christus und seine Liebe klein. Denn am jüngsten Tag wirst du nicht aufgrund deiner Tugenden, sondern trotz deiner Laster begnadigt werden. Und nicht, weil du so viel geleistet hast, sondern trotz all dem, was du nicht getan hast. Angesichts der Liebe Gottes wird unser Selbstbewusstsein sehr klein und da oben gibt keiner mehr an. Nicht? Wir sind nur stolz auf uns, solange wir Gott nicht gesehen haben. Und nicht, weil wir bei Gott erschrecken, sondern dann werden wir beschämt von seiner Liebe. Nicht? Dann sind wir alle ganz klein, mit oder ohne Hut, das ist egal. Weil wir dann seine Liebe sehen und dann merken wir, nichts haben wir aus unserem Leben mitzubringen. Alles ist seine Liebe und seine Gnade, aber nicht, weil er schimpft oder uns klein macht, sondern es ist dann, wenn wir das erste Mal verstehen, was Liebe ist, dann fangen wir nicht mehr an mit Werken und mit unseren Aufzeichnungen zu rechnen, dann freuen wir uns nur noch an seiner Gnade. Ein altes Lied hieß, das wird allein Herrlichkeit sein. Was? Nicht, wenn ich endlich meinen Lohn bekomme, sondern wenn ich Christus sehe, wie er ist. Nicht, das wird für uns Himmel sein. Und das wird dich die erste Ewigkeit, die zweite, die dritte, die vierte bis zur siebten und in alle unendliche Ewigkeiten hinein erfreuen. Nicht? Der ganze Inhalt des Himmels ist Christus und du wirst überrascht sein, wie wenig das langweilig wird. Du bist jeden Morgen neu gespannt, fast wie auf der Lahöhe. Nicht? Da ist man beim Frühstück auch mal gespannt, was der Tag bringt. Ein bisschen Himmel habt ihr hier auch schon, nicht? Aber das ist noch steigerungsfähig. Das sage ich nicht kritisch zur Lahöhe, sondern weil ich den Himmel schon ahne. Nicht? Das ist noch mal eins draufgesetzt. Ja, jetzt hat Paulus eben sich so viel Sorgen gemacht um seine junge Gemeinde, die ja erst Monate alt ist und hat gesagt, können die das alles denn schon ertragen, dass er es nicht aushielt und hat seinen treuesten Mitarbeiter, von dem wir am meisten erfahren, der auch in vielen Briefen vorkommt, nämlich dorthin geschickt und ist alleine in Athen zurückgeblieben, sodass also Timotheus dorthin ging und er kam zurück und dem Vater, der Mutter, dem verwaisten Apostel fiel ein Stein vom Herzen, nämlich weil der Timotheus nur gute Nachrichten mitbrachte. Und es ist ganz wunderschön, dass Paulus hier das Euangelizistei, also Evangelium verkündigen, das ist ja für ihn der Fachbegriff für seine Verkündigungsdienst, das erste Mal hier anwendet, nämlich auf das, was der Timotheus von den Thessalonichern mitbringt. Der sagt also, ich habe mich so gefreut darüber, dass ihr noch dabei seid, dass ihr vergnügt seid, dass euch niemand eure Freude nimmt, dass ihr in Hoffnung und Liebe gegründet seid und richtig in Waffen steht, also geschützt seid, euch nicht unterkriegen lasst. Das war für mich Evangelium. Nicht? Da Paulus den Evangeliumsbegriff so hochhängt, finde ich das wunderbar überwältigend, nicht? Dass er also sagt, was Timotheus von euch brachte, war für mich Evangelium. Nicht? Für ihn ist Evangelium das Schönste, was es gibt. Ganz erleichtert war er. Nun aber das, was uns beschäftigen soll, ist in der Tat dann das, was den Bogen zu heute Morgen noch einmal spannt und die Nachmittagsstunde einbindet, nämlich was versteht denn Paulus dann eigentlich unter Glaube der Gemeinde und der Einzelnen, wenn er hier jetzt in 2,14 bis 3,13 eigentlich nur von Problemen handeln kann? Denn es wird hier, wie dann in anderen Briefen des Paulus auch gesagt, in Vers 4 formuliert er es ja, schon als wir bei euch waren, sagten wir es euch voraus, dass Bedrängnisse, Trübsale, Ängste über uns kommen würde, wie es auch geschehen ist und wie ihr wisst. In der Welt habt ihr Angst, Trübsal, Enge, sagte Jesus 16,33 im Johannesevangelium seinen Jüngern, bevor er sie wie eine Mutter tröstend verließ. Und so sagt es Paulus zu seiner Gemeinde, was euch auf dieser Welt erwartet, sind Tlipseis, Bedrängnisse, Drangsale, Ängste und Nöte. Das ist nun ganz überraschend und faszinierend zugleich. Als wir als junge Menschen missionierten, und wenn ich heute manchmal eingeladen bin in Gemeinden, die sehr euphorisch sich darstellen und dadurch attraktiv sein wollen, dann kommt die Botschaft immer rüber, glaube an Jesus und alle deine Probleme lösen sich. Du bist arbeitslos, bekehr dich, komm in unsere Gemeinde, wir beten mit dir, wir legen dir die Hände auf, du kriegst den Heiligen Geist, Arbeitslosigkeit, wer ist das, wie schreibt man das, mit H oder ohne, wir kennen es nicht, nicht, also vergiss es. Oder glaube an Jesus, du bist krank, deine Mutter ist krank, gar kein Problem, wir beten drüber und wups ist die Krankheit weg, also komm zu Jesus und alles wird besser. Das heißt, dass wir ein vordergründiges Glücksversprechen mit dem Glauben verbinden. Nun, stehe ich hoffentlich nicht wie sauertöpfig vor euch und ihr habt nicht den Eindruck, das ist einer, der ist so verbittert über seinen Glauben, dass der jetzt darüber schimpft, sondern ich kann von Herzen sagen, ich bin der allerglücklichste Mensch durch Christus und ich wollte keinen Tag mehr ohne ihn sein und ich bereue keinen Tag, ich bereue es höchstens, dass ich erst mit 15 zum Glauben kam und nicht schon in irgendeiner pränatalen Schwangerschaftsevangelisation erwischt wurde, das wäre mir noch lieber gewesen, dann hätte ich auch die Geburt weniger traumatisch erlebt, dann hätte ich das schon mit Geborgenheit verbunden. Also, keinen Tag bereue ich, aber ich muss zugeben, ganz so einfach war es mit dem Glauben nicht. Natürlich habe ich dann gesagt, Herr Jesus Christus, morgen haben wir eine Lateinarbeit, du hast doch unter den Römern so viel leiden müssen, du kennst doch Latein, also jetzt hilf mir der Lateinarbeit und dachte, ich werde besser, ohne zu lernen. Das war aber nicht so. Und das war auch in Deutsch und in Englisch nicht so. Doch, Englisch stimmt nicht ganz. Ich war dann bei Christen in England und dann konnte ich dann gut Englisch sprechen. Und mein Englischlehrer wollte mir einen Gefallen tun. Im Abitur hat er mir dann Billy Graham Text gegeben und den habe ich fließend runter übersetzt und kannte alle fromme Begriffe. Die Lehrer waren ganz fasziniert. Woher kennt er die Fachterminologie? Die kennen wir ja noch nicht. Aber das war eine Ausnahme. Normalerweise habe ich für den Glauben in der Schule nichts geschenkt bekommen. Und auch im Studium oder jetzt, wenn ich meinen Glauben lebe, geht es mir deshalb an der Uni nicht besser, sondern man wird eher mal verlacht oder man wird irgendwie angemacht oder verspottet. Nicht das alles also ist nicht so vordergründig. Und deshalb wollen wir auf dieses Geheimnis kommen, wie ist das eigentlich? Macht der Glaube glücklich oder macht er es nicht? Macht der Glaube das Leben leichter oder macht er es nicht leichter? Wie ist das genau zu verstehen? Wir hatten schon gesagt, dass der Glaube ja ein Geheimnis ist, wie auch die Hoffnung und die Liebe. Und zwar liegt das Geheimnis darin, dass der Glaube um eine Realität weiß und mit einer Realität lebt, die das Auge des Ungläubigen nicht sieht. Das heißt, dass der Glaubende gleichzeitig in dieser Wirklichkeit lebt Und diese Wirklichkeit zunächst einmal ganz gleich bleiben kann. Also nach der Bekehrung magst du in der gleichen Gehaltsstufe sein wie vorher. Und es kann auch sein, dass dein Chef der gleiche ist. Es sei denn, ihr habt eine Massenbekehrung in der Firma. Aber das ist dann ein Sonderfall, wenn das ganze Haus sich taufen lässt. Das heißt, in der vorfindlichen Wirklichkeit verändert sich noch gar nicht so viel. Im Laufe der Zeit mag sich was verbessern, aber zunächst mal bleibt alles gleich. Trotzdem bist du eine ganz neue Kreatur. Warum? Es tut sich eine Tür, ein Fenster zum Himmel auf und du weißt um eine Realität. Du siehst im Glauben eine Realität, die dir vorher verborgen war. Das Neue am Glauben ist also nicht die Veränderung deines Alltags. Der kann zunächst ganz gleich bleiben. Das Neue am Glauben ist die Welt, das Leben, die Realität, die du siehst, die dir vorher verschlossen war. Also der Glaube zieht seine Kraft, seine Zuversicht und seinen Mut aus einer Realität, die andere überhaupt nicht sehen. Denn sie sehen Gott nicht, sie kennen den Himmel nicht. Und das ist das Geheimnis des Glaubens. Man kann sogar sagen, was Paulus hier sagt und Jesus seinen Jüngern sagt, es kann sogar sein, dass eure äußere Wirklichkeit, die vorfindliche, erfahrbare, spürbare Wirklichkeit, nicht nur nicht besser wird, sondern aufgrund des Glaubens sogar noch schwieriger wird. Das heißt, es kann sein, dass du nicht nur trotz deines Glaubens noch Schwierigkeiten hast, sondern dass du wegen deines Glaubens zusätzliche Schwierigkeiten bekommst. Und wir hatten das in der Geschichte nie, erstens von der Wahrnehmung der Medien her, zweitens aber von der Zahl her, dass so viele Christen verfolgt wurden, wie es in der Gegenwart der Fall ist. Und ich erinnere mich daran, dass ich einmal bei einer Missionsgesellschaft war, wo ein Muslim, der zum Glauben gekommen war, eben teilgenommen hat an einer Ausbildung. Und da wurde auch gefragt, wo er hingeht. Und für ihn war es klar, dass er wieder unter Muslime gehen will. Und dann hat man ihm gesagt, ja, aber weißt du nicht um die Schwierigkeiten, die dich da erwarten? Das ist selbstverständlich, aber was sollte ich denn sonst tun? Das ist mein Leben. Für ihn war das gar keine Frage. Vom Glauben abzufallen, damit er es in der Wirklichkeit leichter hat, war für ihn keine Perspektive. Er hatte die Realität des Glaubens und er wollte lieber um seines Glaubens willen leiden, als dass er seinen Glauben verleugnet, um es äußerlich in der Wirklichkeit leichter zu haben. Ich bin immer wieder beschämt, wenn ich mit Menschen zu tun habe, die nicht sagen, ja, ein bisschen werde ich gemobbt, weil ich Christ bin, sondern wo es wirklich an die Existenz, ans Leben geht, an den Beruf geht, ans Geld geht. Für die ersten Christen war das durchgängig so. Es wurden nicht alle gleich mit dem Tode bestraft, aber die ersten Christen hatten durch die Bank durch Nachteile durch ihren Glauben. Waren sie geborene Juden, dann hatten sie Nachteile, weil sie dort ausgestoßen oder sogar verfolgt wurden. Waren sie Heiden, dann wurden sie verfolgt und ausgelacht. Waren sie gesellschaftlich irgendwo engagiert und wollten nicht mitmachen beim Götzendienst und wollten nicht mitmachen bei der Ungerechtigkeit dieser Welt, dann hatten sie berufliche und finanzielle Nachteile dadurch, dass sie sich eben an Gottes Willen orientiert haben und wollten ihn leben. Sie hatten Bedrängnisse, sie hatten Drangsal, sie hatten Not. Paulus hat gegenüber den Korinthern es einmal auf die Spitze getrieben. Bei den Korinthern gab es das, was wir heute auch bei manchen freien Gemeinden haben, bei manchen charismatischen Gemeinden, dass sie den Himmel so ein bisschen abkürzen wollten und wollten möglichst viel Himmel schon auf die Erde haben und hofften, wenn wir nur glauben, dann werden wir gesund, dann haben wir alle Gaben, dann geht es uns gut, dann gibt es keine Armut mehr. All dies ist nur mit Unglauben verbunden. Und Paulus sagt, ihr rühmt euch der Zungenrede, ihr rühmt euch eure Heilungsgottesdienste, ihr rühmt euch, dass ihr Erkenntnis habt und Weisheit, dass ihr stark seid, euch durchsetzen könnt. Ich möchte mich auch rühmen, sagt er in 2. Korinther 12, aber jetzt ganz raffiniert, das nennt man in der Rhetorik Prätertio, vorbeigehen, so im Vorbeigehen sagt er, ich könnte mich ja rühmen, dessen, dass ich mehr Gaben habe als ihr alle. Ich rede mehr in Zungen, ich kann auch noch heilen, ich kann auch noch vollmächtig predigen. Alle diese Gaben habe ich. Ich könnte auch davon sprechen, dass mir Gott in Vision begegnet ist, nicht nur in Damaskus, sondern auch danach, tue ich aber nicht. Ganz raffiniert, nicht? Also er sagt, was er alles nicht tut und hat es natürlich dadurch den schon mal untergeschoben und die Korinther werden immer kleiner, weil die sagt mit ihrer einen Gabe, ich bin der Größte und Paulus sagt, ich könnte mit all dem angeben, will ich aber gar nicht. Ich erzähle euch was anderes, nämlich ich habe ein Pfahl im Fleisch, eine Schwachheit, eine Tlipsis, eine Drangsal, eine Not. Und diese Schwachheit habe ich bei Christus erbeten, dass er mir sie wegnimmt. Nimm mir doch diesen Pfahl aus dem Fleisch. Falls ihr hier in der schönen Gegend schon mal gewandert seid und hattet schon mal so richtigen echten Dorn unten im Fuß, dann wisst ihr, was Paulus meint. Nicht? Also mich regen beim Joggen schon immer diese kleinen Splittkörnchen auf. Am Anfang meint man immer, drückt sie weg und läuft so eirig, bis sie dann an den Rand gehen. Aber irgendwann nervt es einen, man bleibt doch stehen, weil das auf die Nerven geht. Aber wenn du so einen richtigen Dorn im Fleisch hast, dann machst du keine 3 Schritte mehr. Das geht ja immer bis zum Scheitel hoch. Und das ist das, was Paulus sagt. Etwas in seinem Leben schränkt ihn richtig ein. Er verrät nicht, was es ist, es geht uns auch gar nichts an, weil für jeden von uns ist es ein anderer Dorn, den er im Fuß hat und der einen verrückt machen kann. Es ist keine Sünde des Paulus, denn dann würde er nicht die Antwort Jesu so weitergeben, aber es ist etwas, was ihn einschränkt. Seine Wirklichkeit ist nicht erlöst, seine Wirklichkeit ist nicht fröhlich. Er hat einen Dämpfer in seinem Leben, etwas, was ihn ständig an die Irdigkeit, die Vergänglichkeit erinnert. Und er hat Christus 3-mal gebeten, nimm das doch weg aus meinem Leben. Und dann hat Christus ihm gesagt, jetzt im Luther heißt es, lass dir an meiner Gnade genügen. Das ist aber so bescheidend. Im Griechischen heißt das eigentlich ganz positiv, arkeisoi charismou, meine Gnade ist für dich völlig ausreichend. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Verlange von mir nicht mehr als meine Gnade. Meine Gnade reicht für dich aus. Denn meine Kraft, meine Dynamis, die ich im Wort dir schenke, die ist in der Schwachheit eine Krücke, ein Gips. Nein, in der Schwachheit vollkommen. Das heißt, Christus musste auch den Apostel belehren, deine Drangsale, deine Nöte, deine Einschränkungen, deine Probleme sind für mich kein Hinderungsgrund, dich vollkommen zu lieben, dich vollkommen zu gebrauchen. Ja, im Gegenteil, meine Kraft reicht für dich mit aus. Und Paulus sagt, das war für mich als Apostel eine Lebenswende. Zu verstehen, dass Wachsen im Glauben nicht bedeutet, immer weniger Probleme zu haben. Dass Wachsen im Glauben nicht bedeutet, immer weniger Drangsale zu haben. Dass wir immer befreiter sind im äußeren Sinne, dass es uns äußerlich immer besser geht. Sondern dass Wachsen im Glauben bedeutet, die Gnade immer mehr zu beanspruchen. Als junger Christ dachte ich noch, ich brauche, weil ich noch ein Anfänger im Glauben bin, ein Kind im Glauben, irrsinnig viel Gnade, denn jeden Abend muss ich mich bei Christus entschuldigen, weil alle meine Lieblingssünden und alten Gewohnheiten mich wieder bestimmt haben. Und wachsen im Glauben, das habe ich mir so vorgestellt, dass ich mit all diesen Sachen immer mehr zurechtkomme, so wie ich es immer mache, wenn ich viel zu arbeiten habe und verliere die Übersicht, mache ich mir einen großen Zettel und dann freue ich mich über jeden grünen Haken, den ich ganz dick mit Filzstift 5-mal dahinter mache, wenn ich was abgehakt habe. So habe ich gesagt, ist Wachsen im Glauben. Alle Probleme werden aufgeschrieben und dann mache ich einen Haken. Das ist ferne von mir. Fresssucht kenne ich nicht mehr. Enthaltsamkeit kenne ich auch nicht. Also eine Tugend nach der anderen kann ich bestätigen. Am Schluss regt mich auch die Familie nicht mehr auf und alles ist in Ordnung. Dann bin ich vollkommen im Glauben und dann kann ich am Himmel anklopfen und sagen, ich glaube, jetzt bin ich soweit, ich komme mal, ich gehöre jetzt zu euch, mir wachsen schon die Flügel. So habe ich mir das vorgestellt mit dem Wachsen der Heiligung und im Glauben. Inzwischen habe ich auch mit Paulus kapiert, Wachsen im Glauben bedeutet einfach nur immer mehr erkennen, wie schön die Gnade ist und wie reich sie ist und wie sehr wir sie brauchen. Der ist vollkommen in der Heiligung, der keinen Schritt mehr ohne Christus tun kann. Nicht? Wir meinen ja immer, also Christus, wenn ich dich mal nicht mehr bitten muss, dann kann ich es alleine machen. Da kann ich sagen, heute kannst du mich um andere kümmern oder ruh dich auch mal aus, du sollst ja auch nicht überarbeitet sein. Die Predigt kriege ich alleine hin, die habe ich schon mal gehalten und ich bin auch gut vorbereitet, also da kannst du mal zu Hause bleiben. Das denkt der junge Christ. Ein erwachsener Christ aber, der sagt, lieber Heiliger Geist, ich habe die Predigt zwar schon 20 Mal gehalten, aber dadurch kommt keiner zum Glauben und ich kann das vorwärts und rückwärts auswendig lernen, dadurch kommt keiner zum Glauben. Ich kann das rhetorisch so schön machen, wie ich will, dadurch kommt keiner zum Glauben. Um Himmels Willen, mach du es. Nicht manchmal wird man dann nach Predigten gefragt, wenn sie nach menschlichen Kriterien rhetorisch gelingen. Nicht, bist du nicht stolz darauf, dass eine Predigt so ist? Auf den Gedanken kommt man nicht, wenn man predigt, weil man immer von der Kanzel runtergeht und sagt, Herr Jesus Christus, es tut mir wahnsinnig leid. Ich habe nicht einen Bruchteil von dem widerspiegeln können, was ich bei dir gesehen habe. Nicht, dass das Schicksal jedes Spiegels, nicht, dass er immer den Eindruck hat, das war ja nicht ein Bruchteil, was ich zurückgeben konnte von dem, was mir gegeben wurde. Nicht wer Christus sieht, kommt nie auf den Gedanken, Glauben als Verselbstständigung zu verstehen, sondern der will nur immer abhängiger werden und gar nichts mehr ohne ihn tun. Und wenn du so weit bist, dass du überhaupt nichts mehr ohne Christus tun willst, dann bist du endlich reif für die Ewigkeit, denn in der Ewigkeit wirst du auch nichts ohne Christus tun. Das ist Himmel. Himmel ist nichts anderes, als von morgens bis abends mit Christus zusammen zu sein und sich an ihm zu freuen, und er freut sich an dir, und dann merkt er, dass noch andere da sind, und dann werdet ihr vollends glücklich sein. Das bedeutet Himmel. Also, Tlipseis, Drangsale, Probleme sind einerseits Probleme. Und bitte versteht mich nicht falsch, dass ich euch jetzt unterjubeln will, dass eure alten Knochen, die euch wehtun, oder eure Dauermigräne, die ihr habt, jetzt schön geredet werden soll. Nicht? Es gibt Dinge im Leben, es gibt auch Schicksalsschläge, da kriegen wir keine Antwort drauf, da gibt es auch nichts schön zu reden. Nur vom Ansatz her müssen wir es lernen zu verstehen, dass Gott mir immer nah ist, ob ich es fühle oder nicht, und dass seine Gnade vollkommen ist in all meinem Angewiesensein. Gott ist kein bisschen näher, wenn es mir gut geht. Gott ist kein bisschen weiter weg, wenn ich Schmerzen habe. Und wenn es in dem Psalmen heißt, dass Gott eben denen nahe ist, die ein zerbrochenes Herz haben, dann heißt das nicht, du musst erst dir Probleme machen und dich unglücklich verlieben, dann hast du ein zerbrochenes Herz und dann ist Gott ganz nah. Das ist bescheuert, so rum ist es nicht. Sondern wie immer du auch zerbrochen bist, Gott ist dir ganz nah. Auch dann, wenn du es überhaupt nicht spürst. Jetzt geht Paulus aber noch einen Schritt weiter und sagt nicht nur, das habe ich jetzt einfach akzeptiert, sondern er hat gesagt, dann will ich mich noch viel lieber meiner Schwachheiten rühmen, weil ich nämlich etwas verstanden habe. Und so führt das auch in Römer 5 dann näher aus mit diesen Drangsalen, Trübsalen, Betrübnissen. Dass ich nämlich, wenn ich die Trübsale nicht als Trennung und Einschränkung meines Heils nehme, nicht als meine Verlegenheit, sondern als Gelegenheit für Gottes Liebe und Gnade, dann bekommen auch die Schwierigkeiten einen anderen Akzent. Das kennen jetzt diejenigen unter euch, die sportlich sind. Wenn ihr sportlich seid und trainiert, dann wisst ihr den Unterschied, ob ihr einen Berg als Belastung seht oder als Herausforderung. Falls ihr joggt, dann kennt ihr es umso besser. Wenn man länger nicht gejoggt hat oder wenn man nicht gewandert ist, man kann das wandern und mit Stöcken wandernd und walkend genauso erleben. Am Anfang untrainiert ist jede Steigung einfach nur lästig und ein Berg, der einem im Weg steht. Nicht? Und dann geht man in die wunderschöne Schweiz und sagt, wer hat denn hier die Berge hingestellt? Nicht? Das nervt doch, nicht? Immer wieder so ein Berg. Der Untrainierte nimmt es als Hindernis. Wenn du aber Training gewinnst, dann werden die steilen Berge immer flacher und dann kann es dir passieren, dass du am Schluss sagst, toll, jetzt kommt wieder eine Steigung, dann kann man ganz entlastet, ohne die Gelenke zu belasten, sich wieder fordern. Für einen Trainierten sind die Herausforderungen keine Einschränkung, sondern ein Zugewinn an Glück. Ich weiß, jetzt mute ich euch viel zu, erst geistlich und dann auch noch körperlich, aber es ist nun mal so. Wenn ihr alles, was euch ärgert, Christus hinlegt, wenn alles, was euer Leben euch einschränkt, ihr ihm hinlegt und sagt, Herr, jetzt bitte mach mit mir ein Trainingsprogramm, dass ich bei all dem, was widerständig ist, deine Gnade besser kennenlerne. Dass ich stark werde, nicht in Selbstständigkeit, sondern stark werde darin, auf dich hinzuschauen und mich von dir her zu verstehen. Das ist das, was bei Paulus immer wieder so durchblitzt. In Kapitel 5 taucht ja noch einmal dann Glaube, Liebe und Hoffnung auf. Und dort mit einem ganz seltsamen Bild, das ist fast zu militärisch, dass er nämlich das als Panzer und als Helm beschreibt. Epheser 6 kommt noch Schild und Schwert dazu. Oder in 1. Korinther 9, da wird gesagt, dass er selber sagt, ich bin wie ein Boxer, der ja nicht ins Leere schlägt, sondern der richtig trainiert. Nicht? Da siehst du den Apostel vor so einem Sandsack, nicht? Wie der trainiert. Und man sagt, was sind das denn für Bilder? Wir sind in der Rennbahn, deshalb wollen wir üben. Und Hebräer 12 ist das Allerschönste. Da sagt nämlich der Schreiber des Hebräerbriefes, in Kapitel 11 habe ich euch alle Frauen und Männer des Alten Testamentes, die geglaubt haben, aufgezählt. Und jetzt stehst du unten in der Rennbahn, in der Arena, ich weiß nicht, ob ihr schon mal so eine hattet, Verona, nicht, da wird heute mehr Oper geboten als Rennen, aber nicht, du stehst unten im Sand, nicht, und machst dir deine Spuren schon zum Start, und alle Frauen und Männer, die es schon geschafft haben mit Christus und vor Christi Geburt schon im Aufblick auf ihn den Samen Abrahams. Die sitzen auf den Rängen und jubeln dir zu. Junge, du schaffst das. Ich war noch viel älter als du, brüllt Abraham, nicht? Wenn du mit 70 sagst, das kann ich nicht mehr. Da lacht, da kichert Sarah noch einmal oben von den Rängen, nicht? Und sagt, mach doch keinen Blödsinn. Ich habe mit 90 noch ein Kind gekriegt, da kriegst du mit 80 auch deinen Rollstuhl um die Ecke, nicht? Also, nicht? Da werden von all den Heiligen uns die Ermutigungen zugerufen und wir rennen unten. Merkt ihr, das ist ein ganz anderes Bild. Also nicht, wir gehen zurück in unseren Alltag und dann kommen die Probleme wieder. Und was soll der Tag schon bringen, der mit dem Aufstehen anfängt? Das kann ja gar nichts werden. Ich drehe mich gleich wieder um. Also all diese Herbstbotschaften, die wir dann haben. Sondern morgens aufzustehen und zu sagen, heute ist Training. Training mit Christi Liebe, Training mit Christi Gnade. Wo zwickt mein Körper, dass ich das Pflaster der Gnade Gottes drauf beziehen kann? Wo macht mich einer blöd an, damit ich daran Geduld lernen kann? Wo bin ich frustriert über mich selber, damit ich nicht frustriert bleibe über mich und ärgere mich über mich, sondern werde demütig und sage, ja Herr, ich bin ja nicht der Grund, warum ich in den Himmel komme, also komme ich demütig zu dir und wundere mich über deine Liebe. Allen Kehricht eures Alltags könnt ihr wenden zu Gold, Silber und Edelsteinen, wenn ihr es zu Christus bringt. Nicht das ist Wachsen im Glauben. Nicht immer weniger Probleme haben, sondern immer weniger Probleme ohne ihn haben und alle Probleme auf ihn beziehen. Das hat man manchmal in der Frömmigkeitsgeschichte, auch im Schwäbischen, dann so verkürzt unter den Enkeln der Erweckungsprediger, dass man sagt, es muss einem Christen schlecht gehen, damit es einem gut geht. Das ist natürlich jetzt wieder auf den Kopf gestellt. Das will ich damit nicht gesagt haben. Wenn du also jetzt sagst, ich bin glücklich verheiratet, habe tolle Kinder, bin beruflich abgesichert, finanziell geht es mir auch gut, musst du weder ein schlechtes Gewissen kriegen, sondern noch an deiner Heiligung zweifeln. Dass es wunderbar, genieß es, solange du es hast und danke deinem Gott für all das Gute, was kommt. Aber jeder von uns hat Punkte in seinem Leben, wo er sagt, das will ich im Himmel mal nicht mehr sehen und erleben. Das schränkt mich ein. Und dann darauf zu schauen und nicht zu sagen, wann kriege ich das weg? Schön, wenn das zu beseitigen, zu überwinden ist. Sondern darauf zu schauen und sagen, Christus, was kann ich über deine Liebe, über deine Hoffnung, über deinen Glauben darin Neues lernen? Nicht das ist eine vollkommen neue Sicht. Dann beginnt nämlich der Sieg, nicht erst, wenn du vollkommen bist, sondern wenn du kapierst, dass du gar nicht vollkommen werden musst. Wir bleiben als Christen unser Leben lang Patienten. Das, was uns unterscheidet von vorher, ist, dass wir einen tollen Arzt gefunden haben. Und deshalb laufen wir also rum in unseren Kliniken, nicht, und spielen nicht jetzt den zweiten Chefarzt, nicht, und tun einen weißen Kittel über unser Nachthemd und sind dann besserwisserisch gegenüber den anderen. Ich habe die Wahrheit, du hast sie nicht und ich kann dir helfen. Sondern wir sind demütige Patienten und dann magst du da mit deinem Rollgestell, nicht mit der Infusion rumlaufen, nicht als Bischofsstab, nicht, und kannst sagen, ich habe einen Arzt gefunden, der hat mir geholfen. Guck mal, ob der dir nicht auch helfen kann. Nicht? Das sind Christen. Ich verrate dir, wenn du aufhörst, deine Probleme selber zu lösen, lösen sich immer mehr Probleme. Das ist ganz faszinierend. Sogar deine Lieblingssünden werden plötzlich weg sein, wenn du dich nicht mehr auf sie fokussierst. Denn die Schlange im Paradies hat immer nur so lange eine Chance, wie da irgendwas zu kompensieren ist. Wenn du dich nicht mehr auf dich und deine Heiligung fixierst, sondern auf Christus, bist du in der Heiligung schon einen Schritt weiter. Alles fixieren auf uns selber, alles an eigenen Problemen rumdoktern, trennt uns nur von Christus und seiner Gnade. Das heißt also, was wir hier an Bedrängnissen, an Schwierigkeiten haben, das macht wohl dem Apostel Sorge und wir sollen auch miteinander tragen und nicht einfach nur darüber hinweggehen und das runterspielen. Aber der Glaube ist in der Tat die Kunst, mitten in dieser Weltwirklichkeit, ohne zu beschönigen, ohne zu verdrängen, ohne irgendwie umzudeuten, das zu benennen, Gott zu klagen, vor ihn zu bringen und mit ihm zu erleben. Mich hat es am Anfang gewundert, warum die Psalmen und Hiob mit diesen Klagen und den Rachepsalmen noch in der Bibel stehen. Und ich habe immer gedacht, der Hiob hat es nicht kapiert. Aber ich verrate euch was, Gott hat eine Freude an den Klagepsalmen, wenn sie von Herzen geklagt werden. Und selbst noch die Rachepsalmen haben da ihren Sinn, dass wir Aggressionen nicht einfach in uns reinfressen und dann werden wir selber kaputt darüber, sondern dass wir es wirklich bei Gott lassen. Wir sollen uns nicht selber rächen, das ist richtig, sondern es Gott übertragen. Aber alles das, was dich aufregt, das äußere auch bei Gott. Nicht, schluck es nicht runter. Gott liebt es, wenn du dich bei ihm beklagst. Ich bin glücklich verheiratet und bei meiner Frau ist es so, dass sie einen riesen Unterschied erlebt, ob ich meine Wut oder meinen Zorn oder meinen Ärger bei ihr auslasse oder an ihr auslasse. Bei ihr oder an ihr. Wenn ich von der Uni komme und aus einer Sitzung komme und das lief wieder völlig schief und ich habe mich aufgeregt über die Kollegen, wie die, was weiß ich, wieder falsch entschieden haben oder wie die irgendwie falsch geurteilt haben oder auf Kosten der Studenten was falsch gemacht haben, was auch immer. Wenn ich dann zu ihr komme und habe ein mürrisches Gesicht und meine Mundwinkel sind 10 Zentimeter unterhalb des Kinns, dann sieht man es ja spätestens, nicht? Dann sagt sie, Hans-Jahre, was war denn? Und wenn ich sage, es war gar nichts und schluck es runter, und mache dann weiter, dann muffel ich anschließend rum und dann bezieht sie es auf sich, wie soll sie es auch anders beziehen. Wenn ich aber sage, ich könnte mich gerade aufregen, dann sagt sie, dann tu es doch und dann kommt der ganze Müll raus und dann sagen wir, so, jetzt kochen wir zusammen und haben eine Freude zusammen und der Ärger ist raus. So freut sich also Gott, wenn du deine Klagepsalmen, all den Ärger ihm bringst. Denn was du ihm bringst, ist schon geheiligt und wenn es dein kleiner Müll ist. Nicht? Das ist Heiligung. Christus alles bringen, allen Ärger, alle Sorgen. Dass er dann nicht alle deine Rachepsalmen 1:1 umsetzt, das wirst du ihm nachsehen. Er hat dann immer noch mal einen besseren Weg und vom Himmel aus gesehen wirst du spätestens sagen, Herr, ich bin heilfroh. Ich kann euch jetzt schon sagen, es gibt Gebete, an die ich mich erinnere, da bin ich heilfroh, dass Gott mich nicht erhört hat, das wäre total daneben gegangen. Also so wirst du im Himmel auch sagen, Herr, ich danke dir, dass ihr bei der Beantwortung meiner Klagepsalmen nochmal sortiert habt. Nicht, wir hören es ja selbst in der Apokalypse, dass dort die Märtyrer sagen, wann rächst du uns endlich und sie werden noch einmal vertröstet. Ich weiß nicht, ob sie nach Kapitel 21 und 22 auch nochmal fragen, weil Gott sehr wohl gerecht richtet, aber natürlich nochmal anders, als wir es aus unserer Perspektive erwarten. Also, wachsen im Glauben bedeutet wachsen in der Offenheit, im Angewiesensein auf Liebe und Gnade. Heiligung bedeutet nichts mehr ohne ihn sein wollen. Und dann in der Tat kann man mit Paulus ohne es verdrehen und sich selbst etwas vorzulügen sagen, ich will mich sogar meiner Drangsale rühmen, denn dadurch lerne ich Hypomonäe Geduld. Geduld ist bei uns ja ganz negativ, nicht? Ich ziehe den Kopf ein und halte es aus. Aber ich bin schon wieder bei meinem Sportbild. Geduld, Hypomonäe im Griechischen, ist gar nicht Geduld. Es ist Ausdauer. Also wenn ich einen Griechen das malen lasse, was ist Geduld? Dann muss ich einen malen, eben der ein Gewicht hebt, so 100 Kilo über sich und strahlt dich an und sagt, ich mache das locker mit links und mit rechts, ich kann es auch einzeln. Nicht, warum? Er ist belastbar. Geduld ist im Griechischen, im Neuen Testament nicht Geduld. Es ist Ausdauer und die Kraft, Belastungen auszuhalten. Au, sagst du, das möchte ich auch haben. Und ich erinnere mich daran, als junger Christ habe ich ein Buch von Corrie ten Boom gelesen und fand das bezirzend, sodass ich es bis jetzt noch in Erinnerung habe. Die hat Gott auch mal gebeten, als sie alle Tugenden durchging, und sagt, oh, Geduld fehlt mir noch, Geduld fehlt mir, ich bin ein bisschen ungeduldig. Also hat sie gebeten, Herr, schenk mir Geduld. Was am nächsten Tag kam, war lauter Stress und Ärger und blöde Botschaften. Und sie hat am nächsten Abend gebeten und gesagt, die haben bei der Postabteilung irgendwas falsch gemacht. Herr, ich habe um Geduld gebeten. Also noch einmal, ich bitte um Geduld. Dann kam noch mehr Ärger. Und dann hat sie irgendwann den Zorn gekriegt und hat gesagt, ich habe um Geduld gebeten. Und dann wurde ihr deutlich, wie soll ich denn Ausdauer lernen, wenn ich nicht trainiere? Nicht? Wir können Geduld, Ausdauer und Stärke immer nur bekommen, wenn wir trainieren. Ihr habt das bei allen Weltmeisterschaften, könnt ihr es beobachten. Es gibt so Familienväter, die sind unheimlich sportlich. Die kaufen sich extra einen neuen Trainingsanzug und so ein richtiges Adidas-Hemd. Und dann nehmen sie so ein Sixpack-Bier und setzen sich in den bequemsten Fernsehsessel, nicht? Rückenmassage. Und dann sehen sie eine ganze Weltmeisterschaft und sind total sportlich. Nicht? Wir sind unheimlich dabei. Sie wissen auch genau, wie man schießen muss und welches Tor echt war und welches nicht. Die sind total dabei. Sind die nach der Weltmeisterschaft sportlicher als davor? Nein. In Kugelstoßen könnte man sie verwenden, weil sie vor lauter Bier schon eine Kugel sind. Aber sie sind nicht sportlicher. Nicht? Wie wird man sportlicher? Nun, wenn man nicht mit Bier im Fernsehsessel liegt, sondern wenn man rausgeht und selber joggt. Nicht? Viele Christen wollen vollkommen sein in der Heiligung und gucken sich das so an, als könnte man es aus dem Fernsehen kriegen oder gehen in eine Predigt, als könnte man es da hören. Nein, Heiligung ist das Ergebnis von Training. Nicht? Vollkommenheit ist das Ergebnis von Training. Ihr wächst im Glauben, indem ihr stark werdet. Und stark werdet ihr in der Liebe, in der Hoffnung und im Glauben, indem ihr Christus durch euch leben lasst in seinem Geist. Nichts mehr sein wollt ohne ihn. Und dann wird es durchaus so sein, dass ihr auch Erfolgserfahrungen macht in dieser Wirklichkeit. Ja, ich gebe zu, ich wollte nicht mehr dastehen, wo ich mit 17 stand, als ich so viele Fragen hatte, die ich noch nicht klären konnte. Ich bin froh, dass ich viele bekommen habe und indem ich es anderen erklärte, es endlich auch selbst kapierte. Ja, ich bin heute viel glücklicher, als ich damals war, viel ausgeglichener und ich könnte gerade so weitermachen. Ja, es gibt ein Wachsen im Glauben, auch innerhalb dieser Wirklichkeit. Aber das Wichtigste an diesem Wachsen ist eigentlich nicht, dass du vollkommener wirst. Sonst geht es dir wie David. Der hatte auch gesagt, jetzt habe ich schon 100 Psalmen geschrieben, jetzt habe ich schon 20 Kriege gewonnen, jetzt habe ich schon so und so viele Schlösser mir gebaut und Paläste, jetzt bleibe ich mal zurück und lasse die anderen kämpfen. Und was macht er? Er sieht eine schöne Frau auf dem Nachbardach, er vergewaltigt sie gleich, anschließend steht ein Mann im Weg, dann bringt er es auch noch um. Und ehe er sich versah, war er so weit gewachsen als König in Israel und bums, war auf die Nase gefallen. Er schreckt uns immer, wenn irgendwelche Vorzeigechristen dann in schlimme Sünden fallen. Aber so sind wir Menschen. Es gibt kein Wachsen des Menschen an sich. Wir bleiben immer angewiesen auf Gnade. Aber es gibt ein Wachsen in der Gnade. Immer dankbarer werden, mich immer mehr von der Liebe her verstehen, von der Beziehung her verstehen und nichts mehr ohne ihn sein wollen. Ihr seid von Gott geliebt, ihr seid von Gott erwählt. Gott hat sich in den Kopf gesetzt, mit euch am Ziel anzukommen. Und das Ziel ist vollkommene Gemeinschaft mit ihm und mit seinem Sohn und miteinander. Und glaubt es mir oder nicht, Gott kann hartnäckig sein. Er kommt mit euch an. Wenn ihr wollt, könnt ihr Umwege laufen. Wenn ihr nichts Besseres zu tun habt, könnt ihr Dummheiten machen. Aber eigentlich ist es Zeitverschwendung. Wenn wir am Schluss sowieso die Liebe vollkommen leben, dann können wir es auch schon gleich tun und anfangen. Und manchen Krach, den wir haben, was wir anderen Menschen nachtragen, lohnt sich das wirklich? Am jüngsten Tag liegt ihr euch eh in den Armen, bittet um Entschuldigung. Könnt ihr eigentlich auch schon jetzt machen. Dann habt ihr die ganzen Ärger abgekürzt und habt es euch gespart. Wir sind von Gott geliebt. Wir sind berufen zum Glauben. Dieser Glaube, diese Liebe und diese Hoffnung ist eine gute Rüstung. Und das ist ein Bild, das mich immer wieder im Alltag dann auch tröstet, wenn ich zurückfahre aus solchen schönen Erfahrungen der Gemeinschaft, wie wir es jetzt heute haben und morgen, nicht, dass ich dann, wenn ich an die Uni gehe oder in den Alltag gehe oder bei mir genügt schon der Eichenschreibtisch, den ich habe mit all den Korrekturen drauf, die jetzt liegen blieben, weil ich bei euch war heute, nicht, und dass ich vorher gerüstet bin, dass ich mir den Helm des Heils aufziehe und die Rüstung eben der Liebe und des Glaubens, dass ich mich schützen lasse, dass ich geborgen bin in dieser Beziehung zu Christus. Der Glaube ist die Fähigkeit, mit einer Realität zu leben, die wir noch nicht sehen und fühlen können. Und wenn wir so damit leben, dann erfahren wir es auch schon hier in der Wirklichkeit. Abraham verließ seine Heimat, obwohl er noch gar nicht sah, wo es hinging. Und dann in der Tat gab es auch ein verheißenes Land. Er glaubte Gott, dass er ihn mit seiner Frau 100-jährig, 90-jährig noch ein Kind geben konnte, was völlig absurd war, aber Gott hat es ihnen versprochen. Und wenn Gott sagt, ich mache dich vollkommen, dann ist das mit dem Kind mit 100 immer noch ein Kinkerlitzchen daneben, denn dich vollkommen zu machen ist schwieriger, als mit 100 ein Kind durch einen Mann zu zeugen, glaubt's mir. Ich kenne dich nicht, das ist nicht anzüglich gemeint, nicht? Aber ich denke, ihr seid nicht so viel anders als ich selber. Glaube ist die Fähigkeit, mit der Realität Gottes zu leben, schon hier und jetzt, auch wenn ich sie gar nicht fühle und spüre. Und Hoffnung ist die Fähigkeit, das Morgen, die Zukunft, schon heute mit einzubeziehen und von dieser Zukunft her zu leben, in Vorfreude motiviert. Und Liebe, so haben wir heute gesagt, ist die Fähigkeit, vom Ich zum Du zu gehen. Lass dich von Gott herauslocken, aus deinem Schneckenhaus, aus deinem Käfig, aus der Beschäftigung mit dir selber, sogar der Selbstbeschäftigung im Glauben und kapiere, dass es gar nicht darum geht, dass du wächst, sondern dass seine Liebe immer mehr erkannt wird. Du liest nicht Bibel, damit du besser wirst, sondern damit die Welt es besser erkennt, was Gott mit dieser Welt vorhat. Das alles ist ein Training, das dich fitter macht. Und wenn wir dann uns in ein paar Jahren wieder treffen, das kann man in der LAHÖ ja immer wieder, dann können wir unser Trainingsprogramm austauschen und wir können sagen, was hat dir geistlich am meisten geholfen, um dich stark zu machen innerhalb dieses dieser Laufbahn, in der wir stehen. Ganz herzlichen Dank. Herr Jesus Christus, im Blick auf unser eigenes Leben, auch im Blick auf das Leben der anderen, mit denen wir hier zusammen sind, aber viel, 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 viel mehr, im Blick auf das Leben all der Christen, die jetzt weltweit verfolgt werden, nicht nur trotz ihres Glaubens, sondern wegen ihres Glaubens an dich, die nicht nur wie wir mal verspottet und verlacht werden, sondern um Leib und Leben und Angehörige fürchten müssen. Im Blick darauf wollen wir dich von Herzen bitten, dass du wiederkommst, um all das zu vollenden, was du uns verheißen hast und was du, Herr Jesus Christus, in Kreuz und Auferstehung bereits begonnen hast. Und wir werden gerade von unseren Geschwistern weltweit beschämt, die wirklich leiden wegen ihres Glaubens, dass sie oft so zuversichtlich sind, dass sie dennoch an dir festhalten, dass sie nicht auf den Gedanken kommen, einzuschlafen in ihrem Glauben. Und wir wollen uns anspornen lassen, wir wollen sie als Vorbild nehmen und wir wollen selber prägend werden und geprägt sein darin, dass wir deine Liebe so sehr erleben für uns, dass wir sie widerspiegeln, teilen wollen mit anderen Menschen und dass wir so erfüllt sind von der Hoffnung, dass du uns am Ende begegnen wirst in deiner vollkommenen Liebe und dass du alle Tränen abtrocknest und dass du alle Krankheiten heilst und wir ohne Schmerzen und ohne Ungerechtigkeit und Geschrei bei dir sein dürfen, dass uns das jetzt schon in Vorfreude erfüllt. Herr, wir danken dir für deine unendliche Liebe. Wir danken dir dafür, dass du uns erwählt hast. Und jede und jeder von uns, die jetzt in ihrem Leiden, in ihren Zweifeln, in ihrer Ungewissheit daran leiden und dich nicht greifen können, für sie bitten wir dich, dass du ihnen nahe bist. Nahe durch dein Wort, nahe in dieser Gemeinschaft, nahe auch wenn sie allein sind mit dir und dass sie es erkennen dürfen wie Paulus vor Damaskus und so viele von uns, dass du uns in Christus vollkommen liebst, uns alles gibst, lieber himmlischer Vater, und dass du Jesus Christus in uns wohnen willst und uns deinen Geist gibst, damit wir in deiner Kraft, in deiner Liebe, in deinem Glauben, in deiner Hoffnung leben dürfen. Herr, wir danken dir, dass wir hinwachsen dürfen zu dir in deiner Liebe und Gnade. Amen.